Deutschlandfunk Doku.
Ich gehe manchmal auch nur mittags durch und gebe denen auch noch mal was. Nein. Wenn du siehst, was die für einen Appetit haben und dann das Zeug da so wegziehen, also das ist sagenhaft.
In unserem Keller haben wir eine Patatotheke. Also mit unseren alten Sorten, Kartoffelsorten. Das sind die, eben die berühmte blaue Veltliner. Die haben Antociani, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Ciao, sie heißt Cavolo. Das ist Razzin. Siehst du die Landschaft, oder eigentlich ist es ideal für die Ziegen, weil es gibt viele Büsche und Blätter und die mögen sie extrem.
Von Braunvieh, Ziegenmist und Bergkartoffeln. Bäuerliches Leben in den Alpen. Ein Feature von Maike Hildebrand.
Wie ist eigentlich so ein Leben auf einem Hof in den Bergen? Muss es nicht befriedigend sein, in dieser herrlichen Landschaft zu leben, tief verbunden mit der Natur? Aber diese schwere Arbeit, wer hält das aus? Solche Fragen habe ich mir oft auf meinen Wanderungen in den Alpen gestellt. Antworten suche ich bei drei Bergbauernhöfen, die ich besucht habe. Im Frühjahr, Sommer und Herbst. In Italien, der Schweiz und in Deutschland. Ende März, Reiserhof im Allgäu. Der Hof im bayerischen Bühl am Alpsee bei Immenstadt steht am Rand des Dorfes. Der See ist nur 500 Meter entfernt. Die Berge rundum sind bis zu 1800 Meter hoch. An der Hofeinfahrt ein Schild, Ferienwohnungen. Das Wohnhaus mit Holzschindeln an der Fassade und grünen Fensterläden. Davor eine große Bank. Armin Bechter, 69 Jahre alt, hat den Hof 1983 übernommen. Da lag er fast brach.
Es ist so, ich meine, ich bin auch einer, der sich eigentlich mit Kühen immer befasst hat. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich einen super Betrieb gehabt die letzten Jahre oder auch die Anfangsjahre. Wir haben immer eigentlich optimal gewirtschaftet. Und da ist auch ein bisschen was hängen geblieben.
Karin Bechter kam aus der Stadt, aus Kempten.
Das war also schon wahnsinnig am Anfang. Und was für mich auch schlimm war, bei der Geburt, wenn der Kalb kam, dann denke ich, um Gottes Willen, da kannst du gar nicht dabei sein. Die Kuh, die schmutzen, die wehen. Da war ich dann irgendwie selber mehr aufgeregt als dann die Kuh, gell? Aber das mit der Zeit leckt sich das. Dann geht es dann langsam in Fleisch und Blut über.
Ein konventioneller Betrieb mit 22 Hektar Grünland. Die letzte Landwirtschaft im Dorf. Immer mehr Wohnhäuser wurden im Lauf der Jahre um den Hof gebaut. Häufig gibt es Konflikte mit den Nachbarn. Sie stören sich am Geruch und an den Geräuschen. Nur direkt gegenüber ist noch eine Lücke zwischen den Häusern. Da beginnen die Weiden der Bechters. Aber auch dort will die Gemeinde bauen.
So, das sind jetzt unsere Kühe. Ja, das ist unser Stall. Ja, 25 Kühe sind es und die werden jeden Tag gemolken in der Früh und abends. Hier sind unsere Jungtiere, unser Zuchtvieh.
Die Kühe stehen in zwei Reihen, jede an ihrem Platz. Er füttert und sie melkt. Mit einem kleinen tragbaren Melkgerät.
Gar nicht so einfach, oder? Manchmal.
Das muss halt auf jede Kuh extra eingehen. Jede hat ein anderes Melkverhalten. Und wenn du sie kennst, dann hast du alte Entzündungen. Also da warst du immer froh.
Im Winter sind die Kühe im Stall. Im Sommer lassen die Bechter sie jeden Tag auf die Weide. Jetzt ist es noch zu kalt. Bis Ende April bleiben sie drin.
Ja, also sie hängt schon eine Weile. Also 5-6 Minuten, gell? Pro Kuh musst du einkalkulieren.
Alle haben ein Halsband aus Metall um den Hals. Damit sind sie auf ihrem Platz fixiert. In Bayern hält die Hälfte der Betriebe ihre Kühe das ganze Jahr so im Stall, ohne dass sie jemals rauskommen. Für die ganzjährige Anbindehaltung plant das Bundeslandwirtschaftsministerium ein Verbot. Die Bauern sollen ihre Ställe umbauen in moderne Laufställe, damit sich die Kühe bewegen können.
Ja, meine Vorschrift, ja, gut, okay. Es ist ein Blödsinn eigentlich, wenn man so kleine Betriebe so in eine Zwangsjacke steckt. Da sind solche Kosten da, allein von der ganzen Technik her und so weiter. Das ist unmöglich. Und gerade für kleinere Betriebe. Also die sind eigentlich dann zum Sterben verurteilt.
Für einen neuen Laufstall gibt es bis zu 40% Fördergelder. Aber Bauern, die keine großen Rücklagen bilden konnten, müssen trotzdem zusätzlich Schulden machen.
Wenn ich heute einen Laufstall mache, muss ich mindestens das Doppelte an Viecher einstellen, damit die bloß einigermaßen wirtschaftlich um die Runden kommen.
Du musst ja deine Kredite und deine ganzen Belastungen bedienen können.
Ohne Agrarsubventionen ginge es gar nicht. Von der Milch allein können die Bauern nicht leben.
Aldi zum Beispiel, wenn die sagen, gut, okay, wir haben genügend am Markt, die können ja die Preise runtersetzen, wie sie wollen.
Armin Bechter züchtet auch Kühe für die eigene Landwirtschaft und zum Verkauf. Seine Frau kümmert sich um die Feriengäste. 3 Zimmer, ein Apartment. 8 bis 10 Personen, wenn es voll ist. Im Sommer müssen auch noch die Wiesen gemäht werden.
Ja, wie gesagt, haben wir halt schon sehr viel Arbeit, Handarbeit, was die Ernte anbelangt. Ja. Und da bin ich halt dann auch mit dabei.
Den Grasschnitt.
Den Grasschnitt, genau. Wir haben 4 bis 5 Schnitte. Und ja, da muss halt auch jeder, der wo Hand und Fuß hat in der Familie, muss halt da mithelfen. Weil es gibt viele Recharbeiten, also Handarbeit, aus so Hanglagen, aus so Mulden, dann haben wir Feuchtwiesen, wo man es raustragen muss mit der Heugabel, wo man gar nicht mit der Maschine reinfahren kann. Das musst du dann alles mit Hand rausschaffen und ja, du musst es ein paar Mal wenden, dass es trocken wird.
Wo Wiesen nicht mehr gemäht werden und kein Vieh mehr weidet, wachsen erst Büsche, dann Bäume. Von Natur aus sind die Alpen ein dicht bewaldetes Gebirge. Die ersten Bauern um 6500 vor Christus ließen ihr Vieh auf den Hochebenen oberhalb der Baumgrenze weiden. Nach und nach rodeten die Bauern kleine Waldflächen, um Holz und Weideland zu gewinnen. Auf den kahlgeschlagenen Flächen siedelten sich Gräser und Kräuter an, Vogel- und Insektenarten. Heute sind die Alpen eine kleinteilige, mit Wiesen und Wald durchzogene Kulturlandschaft, mit einer großen Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren auf ihren Wiesen. Ende März, Rezia Biodiversità Alpine, Hof in der Lombardei, Italien, benannt nach Rezia, einer römischen Provinz.
Da haben wir noch Blauschalige von Uttendorf, die Parli-Kartoffeln aus dem Prättigau oder Safiental. Das ist eine Kartoffelsorte aus Bündnerland.
Die Lille wird ein bisschen mehr.
Sie sehen ein bisschen aus wie Tannenzapfen.
Ja, genau. Je größer, desto mehr.
Im Kartoffelkeller bei Greta und Patrizio steht Kiste neben Kiste. Das Paar lebt im norditalienischen Veltlin, einem breiten Tal der Lombardei im Dorf Telio. Die beiden wollen alte Sorten Buchweizen, Getreide, Gemüse und Kartoffeln vor dem Aussterben bewahren.
Das sind 8 Wochen Nüderli, das sind Parli und das ist eine
Verre
von Austertal.
Greta ist 67, Schweizerin, Patrizio 65, Italiener. Die beiden verkaufen ihre Produkte direkt aus dem Garten, vor allem an Stammkunden, auch Einkaufsgruppen. Sie beliefern Gastronomen, Slowfood-Köche in der Lombardei. Ihr Betrieb ist biozertifiziert. Viele Einheimische bringen ihnen alte Samen vorbei, die sie noch irgendwo in einer Schrankecke entdeckt haben. Das Paar kooperiert mit Forschungsinstituten der Universitäten Mailand und Edolo. Die Wissenschaftler versuchen, die Samen aus den Bergregionen durch DNA-Analysen zu bestimmen und katalogisieren sie. Was noch da ist, soll bewahrt werden. Greta und Patrizio vermehren die alten Sorten wieder und vertreiben dann das Saatgut, auch über ihre Homepage. Die regionalen Sorten wachsen aber längst nicht überall.
Das sind Bergkartoffeln. Und wenn du sie in den Boden reinmachst, wo tiefer ist als 400-500 Meter Höhe, da kommen sie nicht gut. Dann bleiben sie klein. Die brauchen wirklich die richtige Höhe. Weil sonst gibt's nichts. Das gibt gar nichts.
Bergbauern hatten früher Ackerland für die Selbstversorgung. Aber der Anbau war nie einfach. Die Böden im Gebirge sind wenig nährstoffreich. Im Frühjahr ist es lange frostig, auch im Herbst schon früh wieder kalt. Die alten, lokal angepassten Sorten haben meist eine kurze Vegetationszeit. So wie die 8 Wochen Nüderli, Kartoffeln, die ihren Namen daher haben, dass sie schon nach 8 Wochen erntereif sind. Greta ist auf einem Bauernhof groß geworden. Seit 16 Jahren sind sie und Patrizio ein Paar.
Ich habe eine Kartoffelkuchen gemacht. Mit die blauschalige Hüttendorf.
Le farine nostre.
Non, non c'è farina nel.
Ah, già,
eine Schoki-Kartoffelkuchen ist das.
Das Haus liegt abseits vom Dorf, in den Berg hineingebaut. An den Hängen des Tals wächst Wein. Unten in der Ebene stehen kilometerlang Reihen mit Apfelbäumen an Spalieren. Eine agroindustrielle Großproduktion. Ganz Norditalien wird vom Veltlin aus mit Äpfeln versorgt.
Euer Balkon.
Ja, genau. Wir stehen ungefähr jetzt in der Mitte vom Tal. Siehst du da vorne, wo das kleine Tal hinten geht? Da fährst du nach Aprica Pass. Da kannst du in Südtirol gehen.
Die Reihe der Gipfel ist schier endlos. Und die Dörfer auf der anderen Talseite wirken winzig klein. Das Veltlin verläuft von Ost nach West. 120 Kilometer lang, am Westende ist der Comer See. Die andere Talseite liegt komplett im Schatten. Telio, auf der nach Süden ausgerichteten Talseite, hat Sonne. Wir gehen rein. Patrizio spricht nur Italienisch und ich nicht. Aber Greta übersetzt. Patrizio wuchs in Mailand auf, bis seine Mutter mit ihm zu ihrem neuen Lebensgefährten zog, einem Getreideanbauer in Telio.
Als ich zum ersten Mal nach Telio kam, war ich 15 Jahre alt. Jetzt bin ich 65. Auf den meisten Feldern wurde traditionelles Getreide angebaut. Ich kam Mitte der 70er Jahre, genau in der Zeit, als die Felder verlassen wurden und ich sah den Niedergang und den Verfall.
Weil er nicht mit der industriellen Landwirtschaft konkurrieren konnte, brach der Ackerbau in den Alpen fast völlig zusammen. Im Gebirge können die Hänge nicht mit großen Maschinen bearbeitet werden, so wie auf den riesigen Feldern im Flachland. Menschliche Arbeitskraft war zu teuer geworden.
Das Dorf Telio war einmal der größte Buchweizenproduzent des Veltlintals. Aber der Anbau wurde aus 2 Gründen eingestellt. Erstens wurde die Berglandwirtschaft nicht gefördert und subventioniert. Und zweitens drückten die verarbeitenden Betriebe, die Gastronomen und Händler, die Preise für die Landwirtschaftsprodukte und zahlten den Landwirten weniger.
Ende der 1980er Jahre erbte Patrizio das Haus des Stiefvaters, in dem die beiden jetzt noch leben. Damals gab es nur noch 4 Familien in der Gemeinde, die Getreide und Buchweizen anbauten. Von ihnen erhielt er seine ersten Buchweizensamen. Und er fand ein paar Mitstreiter.
All'inizio la maggior parte delle persone.
Zu Beginn glaubten uns die meisten nicht. Sie sagten sogar, diese Leute kommen von weit her und wissen nicht, dass unsere Leute alles aufgegeben haben, also die gesamte traditionelle Landwirtschaft, weil sie aus wirtschaftlicher Sicht nicht rentabel war.
Telio ist ein beliebter Ausflugsort für italienische Tagestouristen, machen erst eine Wanderung in den Bergen und essen dann in einem der Lokale Pizzoccheri. Bandnudeln aus Buchweizen, die mit Gemüse, meist ist es Wirsing, Salbei, Knoblauch und Käse überbacken gegessen werden. In ganz Norditalien ist das Gericht beliebt und in Telio soll es erfunden worden sein. Der Kaffee kommt in kleinen Gläsern. In jedem steckt ein Löffel. Eine große Zuckerdose dazu.
Es gibt kein einziges Restaurant in Telio, wo unsere Produkte, also das einheimische Mehl, Buchweizenmehl, nimmt. Es ist alles ausländisches Mehl. Und sonst, wir haben in Telio die 2 größten italienischen Mühlen, wo nur Buchweizenmehl machen. Aber die überkommen das Buchweizen von Ausland, also das heißt Polen oder sonst andere Länder. Aber wir sehen vielmals also Kamions, wo aus Polen kommen. Also, und ja, das wird alles da gemahlen und in ganz Italien verkauft.
Regionale und nachhaltig hergestellte Produkte der Berglandwirtschaft werden inzwischen zwar von der EU gefördert, aber konkurrenzfähig mit den Billigimporten ist man so immer noch nicht. Der Buchweizen bei Greta und Patrizio kostet dreimal so viel wie der aus Polen.
Das hat einfach ein bisschen Eier drinnen, ein bisschen Zucker, aber nicht einmal so viel. Gekochte Kartoffeln, dann gepresst, also wie für den Erdäpfelstock.
Ein po' più piccolo.
Anche ein po' più piccolo.
Vielen Dank.
Er ist nicht der süße Mensch. Nicht so gerne süße Sachen. Dafür hat er eine Konditorin geheiratet.
Bist du Konditorin?
Ja, das bin ich. Ich bin gelernte Chefkonditorin. Und habe ich seit einem Jahr aufgehört, bin pensioniert. Und vorher war ich im St. Moritz als Chef beim Hanselmann Konditorei. Das ist eine ganz alte, renommierte Konditorei. Die steht schon vor 4 Generationen schon dort. Es waren schöne Zeiten, aber jetzt ist es besser.
Ende März. La Capra Campa. Ruf in Graubünden, Schweiz. Laura hat mich von der Bushaltestelle in Borgonovo abgeholt. Außer mir war niemand ausgestiegen. Die Gasse führt längst durch den kleinen Ort im Tal Bergell. Alte Häuser und Ställe mit dicken Balken und Steinen.
Wie viele Bauern gibt es denn hier noch im Dorf?
Nur wir. Ja, wir sind die Einzigen noch.
Und was ist hier in den Hütten und Häusern? Wohnt da niemand?
Also die ist da jetzt eine Ferienwohnung und die sehr wahrscheinlich werden auch Ferienwohnungen. Das ist auch eine schöne Villa, aber ist auch nur eigentlich eine Sommerresidenz.
Aber leben denn noch Menschen hier außer euch?
Ja, ja. Ich glaube, wir sind sogar 70 Personen im Dorf. Also nicht schlecht. Berlin, ein Duett.
Die Schafe stehen vor dem Stall in einem großen Gehege, frisch geschoren mit prallen Eutern. Um sie herum Lämmer.
Das sind 12 Muttertiere und viel mehr Nachwuchs. Ja, sind fast alle Zwillinge. Die Lümega ist noch trächtig. Sie ist jetzt die Letzte, die noch gebären muss.
Laura ist 35. Mit ihrem Mann Renato zusammen hat sie 3 Kinder. Das Tal ist schmal, wie eine Schlucht. Die Berge sind bis zu 3000 Meter hoch. Im Winter gibt es 2 Monate keine Sonne im Dorf.
Sie sind sehr, sehr neugierig.
Neben den Schafen stehen die Ziegen. Schwarz-weiß oder braun, mit langen gebogenen Hörnern. Auch einige kleine Gizzi, wie sie in der Schweiz genannt werden.
Gestern haben wir, am Dienstag haben wir einen Teil jetzt zum Metzgerei gebracht. Weil jetzt für Ostern ist Gizzi natürlich sehr gefragt. Ja, wir können nicht alle behalten und vor allem die Böcke behalten wir nicht, oder?
Laura hat eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und seit 10 Jahren leben Renato und sie hier auf einem Hof, den schon ihre Großeltern betrieben haben. Fast die Hälfte ihres landwirtschaftlichen Einkommens sind staatliche Direktzahlungen. Bezahlt wird beispielsweise für die Pflege der Kulturlandschaft.
Die Arbeit, die wir eigentlich machen jetzt mit den Ziegen, sind Entbuschungsarbeiten, auch für die Biodiversitätserhaltung. Sie sind einfach gemacht zum Blätterfressen und viel laufen, oder?
Laura und Renato pflegen die Landschaft auf eine traditionelle Art, nach einer Abfolge von Tieren, wie sie vor der Industrialisierung im Alpenraum üblich war. Erst kommen die Ziegen auf die Weiden. Sie fressen auch kleine Büsche und Zweige. Dann die Schafe. Sie können Pflanzen tief abbeißen. Danach die Esel. 6 gehören zum Hof. Sie fressen die Reste, alles, was stehen geblieben ist.
Ist das aus eurem Wald, das Holz?
Ja, ja.
Wir können dankbar sein, dass wir Direktzahlungen bekommen von der Stadt. Ansonsten gäbe es sicher nicht mehr so viele Landwirtschaftsbetriebe, oder? Die in Italien, oder? Die bekommen fast keine Direktzahlung, also nicht so in dem Stil. Aber es ist auch ein Messer mit 2 Schnitten. Weil wenn du von ihnen Geld bekommst, dann musst du machen, was sie sagen, oder? Ich bin mit vielen Sachen nicht einverstanden, aber wenn ich die Direktzahlung nicht habe, ja, ich kann morgen zumachen.
So wie die Sache mit dem Ziegenmisthaufen. Er muss eine Betoneinfassung bekommen. Eine neue Vorgabe vom Amt für Gewässerschutz, damit das Grundwasser nicht mit Nitrat belastet wird. Für kleine Betriebe gilt sie genauso wie für die ganz großen im Flachland.
Wenn ich die Ziegenmist von meinem Stall rausnehme und den draußen bringe auf der Weide und schön abdecke, es kommt kein Tropf Flüssigkeit draußen, die in Grundwasser geht, oder? Und mein Mist, es war wunderbar, weil von unten sind die Regenwürmer dann gekommen und haben die ganze Misthaufen dann schön bearbeitet, oder? Und am Schluss hatte ich super schöne Mist. Sogar die Leute da im Dorf haben mir wieder gefragt nach solchen Mist. Sah aus wie Erde. Und jetzt muss ich mir eine Infrastruktur bauen für Tausende von Franken, für eine Betonplatte. Also ein Mist von einer Ziege ist nicht vergleichbar mit Mist von Kühen, die im Stall sind, fast ständig, und die noch zugefüttert werden mit irgendwelche Protein, Kraftfutter, weiß ich nicht. Das kann man nicht vergleichen. Und das möchten sie eben nicht annehmen, dass Mist nicht gleich Mist ist.
Trotz der Förderung, auch in der Schweiz nimmt die Größe der bewirtschafteten Fläche in den Bergen ab. Vor der Industrialisierung gab es noch doppelt so viel landwirtschaftliche Nutzflächen in den Alpen wie heute. Damit schwindet auch die einzigartige Artenvielfalt, weil die Kulturlandschaft von den Bergbauern nicht mehr so gepflegt wird wie früher. Anfang Juli. Reiserhof im Allgäu. Es ist ein grauer Tag. Auf den Weiden der Bechters sind keine Kühe zu sehen. Sie stehen im Stall.
Frau Bechter?
Ja.
Wo sind Sie?
Hier.
Ah, da.
Ja, genau. Also die gibt ungefähr so 50 Liter, die Kuh. Also die ist sehr, eine der besten Kühe bei uns im Stall, ja. Die Leila ist das, ja, genau.
Die Bechters haben den Rhythmus umgedreht. Tagsüber war es vor kurzem noch zu heiß, da blieben die Kühe besser im Stall und kamen nachts auf die Weide. Jetzt ist es gerade kühler draußen, aber mal eben wieder umstellen, das würde die Kühe stressen. Also bleibt es vorerst dabei. Der zweite Schnitt wäre jetzt eigentlich dran, aber sie warten lieber noch mit dem Mähen, hoffen, dass es endlich regnet und das Gras noch ein wenig wächst.
Wir haben es früher auch nicht geglaubt, aber die letzten Jahre hat uns wirklich gelehrt, im Sommer haben wir einfach 2 bis 3 Monate Trockenheit. Also es macht sich bemerkbar, der Klimawandel. Und man hat sich glauben wollen, aber es ist wirklich so. Man hat es ein bisschen belächelt. Also da nehme ich mich auch wieder aus.
Die Jungtiere sind den Sommer über auf einer Alp. Oder Alm, wie es in einigen Alpländern heißt. Oder sie sind gerade im Urlaub, wie die Bechters sagen.
Was ist denn das eigentlich für eine Rasse hier, die Kühe?
Das ist Allgäuer Braunvieh. Die Braun Swiss heißt man dir. Es ist eine sehr umgängliche Rasse. Im Gegensatz zu den Fleckvieh da, die ich da habe. Weil die hat mir meine Tochter reingebracht.
2 Töchter haben die Bechters. Eine wohnt mit ihrem Freund oben unterm Dach. Sie ist Agraringenieurin. Die beiden wollen den Hof übernehmen. Die andere Tochter ist Tierärztin.
Die war in der Uniklinik und dann haben sie eine schwarzbunte Kuh gehabt. Und ja, das war zwar so eine schöne Kuh, aber die hat halt, was soll ich sagen, die haben überzählig gehabt. Und dann haben sie gesagt, ob der Vater der Kuh braucht, sie hätten sie ganz billig hergeben. Und dann habe ich gedacht, ich kann es einem Viehhändler verkaufen. Jetzt ist die Kuh der an den Satz gewachsen. Sie hat sich da so verliebt in die Kuh, das war nun mal schräg.
Der Schnucki war das.
Der Schnucki, ja.
Also so intelligent, die Kuh, mit der hätte ich einen Zirkus gehen können.
Mehrere schwarz- oder braun-weiß gefleckte Kühe stehen im Stall. Sie sind größer und stärker gebaut als die anderen mit ihrem samtig-graubraunen Fell, das heimische Braunvieh.
Ich habe die dann mit Fleckvieh immer besamt, aber die sehen's, die sind alle richtig proper. Aber das ist halt ein ganz anderes Temperament.
Aufpassen, weil die sind sehr kitzlig. Wenn du da milkst und machst eine andere Handbewegung, dann kann es sein, dass du dann draußen liegst. Also dann schlagen die sofort aus. Das ist wieder beim Braunvieh nicht so.
Das ist halt umgänglich. Braunvieh ist Traumvieh.
Pamela Bechter, 33 Jahre alt, arbeitet im Landwirtschaftsministerium in München. Ihr Freund ist auch Agraringenieur. Nebenbei helfen sie mit auf dem Hof. Wenn sie den Betrieb übernehmen, wollen sie einen größeren Stall bauen, einen Laufstall für 50 Kühe. Aber die Gemeinde mit ihren Plänen steht ihnen im Weg.
2014 ging es mit einem Hotelprojekt los und dieses Hotel wäre eben zur Seenähe gebaut worden. Und um dieses Hotel zu erschließen, war eine Umfahrung oder ist eine Umfahrung von diesem Ortskern hier in Bühl notwendig. Und um diese Umfahrung zu errichten, ist eine unserer besten Flächen oder Feldstücke quasi notwendig. Also da sind die schon derartig, ich sage jetzt mal, aggressiv auch auf uns losgegangen und zugegangen.
Wenn ein Bürgermeister zu mir ins Haus kommt, sagt er mir, da ist die rote Linie. Wenn du da nicht mitmachst, wirst du enteignet. Und da ist der ganze Stadtrat mitgegangen, alle sind da mitgegangen. Und für mich war das eigentlich keine Option, dass ich da irgendwas abtrete, freiwillig, dass die da zum Zug kommen.
So was belastet halt die ganze Familie, jedes Familienmitglied, ganz klar. Und es gibt dann auch eine gewisse Zeit, wo nur dieses Thema im Raum steht. Und wenn natürlich die Arbeit drückt und die hast du ja jeden Tag und kommt sowas noch von außen auch noch, das macht dich halt schon mit der Zeit sehr mürbe. Und dann hast du halt deine Schlafstörungen auch, wo du nur auch Tage und Nächte dann drüber nachdenkst, wie läuft es weiter, wie kann es weiterlaufen und wann nimmt es endlich mal sein Ende.
Eine Bürgerinitiative verhinderte zwar den Hotelneubau, doch nun möchte die Gemeinde auf der Wiese ein Wohngebiet erschließen mit 54 Häusern.
Die Flächen spielen heute eine große, große Rolle. Und es werden jeden Tag weniger. Wir haben jeden Tag Flächenverluste, das ist der Wahnsinn. Durch den Straßenbau, Wohngebiete, bei uns nimmt das Ganze unglaublich überhand. Und ja, das wächst ja halt nach. Die Flächen wachsen denen nach. Die sind weg. Und so wird sicherlich nicht weitergehen. Und dann jammern wir über den Klimawandel.
Anfang Juli, Rezia Biodiversità Alpine, Hof in der Lombardei, Italien.
Ganz unten im Tal ist der Comersee. Und von dort sieht jeden Nachmittag, gegen Mittag fängt es an zu winden. Also Breva heißt den Wind.
Angenehm, denn es ist ein heißer Tag im norditalienischen Veltlin. Wir sind vom Dorf im Auto hergefahren, zu ihrem 500 Quadratmeter großen Gemüseacker. Oberhalb davon haben Greta und Patrizio nochmal Getreidefelder, eines mit Gerste und zwei kleine mit Weizen.
Ein Kollege von Patrizio war im Bormio in der Gegend und wollte eine Holztruhe kaufen, wo Getreidesamen aufbewahren worden sind, also eine ganz alte Truhe. Und der hat gesagt, die Truhe kaufe ich nicht, weil sie zu teuer ist, aber in die Truhe gibt es so Samen drinnen, noch ganz alte Samen. Soll ich die mitnehmen? Bring du das, aber du musst fragen, wie alt das die sind, weil es kann auch sein, dass die nicht mehr kommen, wenn sie zu alt sind. Da hat er gefragt und hat gesagt, ja, die sind 30, 40, 50 Jahre alt, also die wissen gar nicht mehr, wie alt die sind. Und dann hat er die Samen mitgenommen. Und dann haben wir einfach das erste Jahr probiert, einfach ein bisschen davon zu einsehen und ist gar nichts gekommen. Und das zweite Jahr hat er einfach, Patrizio hat einfach an die Universität in Edolo angerufen und sein Kollege da gefragt, wie soll ich das machen? Dann hat er gesagt, du musst ihnen einen Schock geben. Und tu sie in Tiefkühler eine Nacht lang und dann muss sie direkt am nächsten Tag gerade einsehen und dann ungefähr 5 Pflanzen Gerste sind gekommen und nur eine Pflanze Weizen ist gekommen.
7 Jahre ist es her und die beiden haben das Saatgut immer weiter vermehrt. Jahr für Jahr wurden die Flächen ein wenig größer. Das Gerstenfeld hat jetzt 300 Quadratmeter. Auf insgesamt 100, direkt daneben, steht der Weizen.
Und das ist eben die berühmte Weizensorte, wo nur eine Pflanze gekommen ist. Das Stückchen da und das hier, das kleine Grüne da. Aus einer Pflanze hat das gegeben. Und jetzt gehen wir runter, dann zeige ich dir, was wir noch alte Sorten haben, was ich heute im Sinne habe.
Wenn Gerste und Weizen im Spätsommer abgeerntet sind, wollen sie Buchweizen in die Flächen säen. Die Lage ist günstig auf diesen Hängen, die nach Süden ausgerichtet sind. Den Weg durch den großen Garten säumen viele verschiedene Sorten von Salbeipflanzen.
Wo sind denn die Kartoffeln?
Die Kartoffeln, die sind nicht da. Unser Kartoffelland ist da draußen. Da können wir immer noch gehen und nachschauen. Das da vorne und das da und das hier, das ist ein Mugnolo. Das ist das Großvater von der Broccolo. Schau mal, wie groß das unten ist, wie dick.
Daneben über 20 Tomatensorten. Sie stehen überdacht. Und an langen Reihen winden sich Bohnenpflanzen um hohe Gestelle aus Holz. Sie blühen von rot bis lila.
Schau mal, wie schön das die sind. Gestern waren die am Blüten und heute ist diese da am Blüten. Ich finde, es ist wahnsinnig schön.
Dann fahren wir mit dem Auto zum Kartoffelacker. Er liegt ein ganzes Stück oberhalb des Gemüsegartens.
Das Problem, was hier im Telio gibt, wo in Italien viel ist, ist, dass die Grundstücke, wo du hast hier, die sind so extrem klein, also klein und verteilt. Und jedes Mal, wo in der Familie geerbt wird, wird das nochmal kleiner. Und dadurch hast du ein kleines Stück da, ein kleines Stück viel in eine andere Seite vom Land. Und das ist ein großes Problem.
In den Alpenländern gibt es 2 verschiedene Erbsysteme. In etwa gilt, wo Deutsch gesprochen wird, also in Deutschland, der Schweiz und Österreich, das Anerbenrecht. Danach erbt nur ein Kind den Hof, in der Regel der älteste Sohn. Deshalb besitzen die Bauern in diesen Ländern noch relativ viel Land. Wo dagegen eine romanische Sprache gesprochen wird, in Frankreich und eben auch in Italien, gilt die Realteilung. Der Hof mit seinen Flächen wird zwischen allen Erben geteilt. In Telio und Umgebung hat ein Betrieb durchschnittlich nur 3 Hektar Land. Greta und Patrizio haben 1,5.
Wir sind hier auf 850 Metern Höhe, an einigen Stellen sogar auf 950 Metern. Ein Feld hier, ein Feld dort oben. Durch diese Zerstückelung sind die Kosten für die Bearbeitung hoch. Und die Kleinbauern verdienen nicht genug, um, sagen wir mal, ein ausreichendes Einkommen zu erzielen. Sie bezahlen ihre Produktionskosten und dann bleibt ihnen nur noch ein sehr kleiner Verdienst übrig.
Auf dem Land verlassen viele junge Menschen ihren heimatlichen Hof. Und die Alten betreiben Landwirtschaft nur noch zur Selbstversorgung oder im Nebenerwerb.
Wir steigen aus.
Ich kenne es nicht. Neben dem Kartoffelacker steht eine Frau aus dem Dorf mit ihrem Auto vor einem kleinen Maisfeld. Sie klagt, sagt Greta. Es gab zu wenig Schnee und Anfang des Jahres hat es zu wenig geregnet. 104 Tage lang keinen Tropfen. Ihr Mais wird schon gelb. Die Früchte sind klein geblieben.
Uns ist schon gesagt worden, dass in 20 Jahren kannst du da nichts mehr machen, weil es zu warm wird sein. Haben gesagt, es wird wie eine Wüste sein.
Das Gelände ist abschüssig. Die Reihen der Kartoffelpflanzen führen von oben nach unten. Davor stecken gelbe Schilder in der Erde, auf denen die Namen der 12 verschiedenen Sorten stehen. Das Kraut sieht gut aus, viele Pflanzen blühen. Aber die obersten Kartoffeln liegen frei, denn nach der Trockenheit kam der Starkregen.
Es hat so fest geregnet, dass es uns fast alle Erde abgewaschen hat und nur die Steine da geblieben sind. Es hat wirklich schlimm ausgesehen und die ganze Erde war alles da unten auf der Straße.
Juli, La Capra Campa, Hof in Graubünden, Schweiz. Laura weiß inzwischen, wie viel die neue Betoneinfassung für den Mist vor ihrem Ziegenstall kostet. Ein Architekt sitzt schon an den Planungen.
Ja, fast 60.000 Franken. Es braucht schon ein Fundament und wir müssen vor dem Stall noch den Auslauf muss zum Teil auch noch betoniert werden. Es ist alles teuer geworden, die Rohstoffe. Und ja, natürlich, wenn auch ein Drittel oder zwei Drittel teuer wird, das macht schon viel aus. Ja, es ist wahnsinnig, oder, für ein paar Ziegen. Also wir haben 25 Ziegen.
Aus Gründen des Tierwohls sollen sie nun auch noch ihre Stallfenster um 2 Zentimeter vergrößern. Aber bei den dicken Steinmauern unmöglich. Gleich mehrere Ämter verlangen gerade, dass sich Renato und Laura an neue Vorgaben halten. Nur dann erhalten sie Direktzahlungen. Oft wisse das eine Amt nicht, was das andere fordert, klagen sie. Im Laufe der Jahre hat die Schweiz ihr Subventionssystem immer weiter ausgebaut. Wie in der EU begünstigt es immer stärker die Großbetriebe.
Wie die Landwirtschaftspolitik im Moment läuft, also das entspricht überhaupt nicht meinem Idealismus, dass man noch größer werden muss, noch intensiver, noch mehr produzieren, noch mehr effizient. Ich denke, es gibt Grenzen für alles und wir haben sie schon überschritten.
In der Schweiz sind die Direktzahlungen, ähnlich wie in der EU, zu einem erheblichen Teil an die Fläche gebunden. Nach dem Prinzip, wer mehr Land besitzt, erhält auch mehr Geld.
Die Person, der hat ein bisschen geschlafen.
Lauras Mann Renato kommt mit dem jüngsten der 3 Kinder. Mit ihnen spricht Laura Bagayot, den Bergeller Dialekt. Renato spricht nur Italienisch, aber Laura übersetzt. Ich frage den 45-Jährigen, wie er die Situation für die Bergbauern sieht.
Ich glaube, die Bergbauern hier in der Schweiz leben im Vergleich zu allen anderen Orten in Europa, zum Beispiel Italien, ganz gut. Aber auch hier gibt es Probleme. Hier in den Bergen haben wir beispielsweise pro Hektar viel mehr Arbeit. Und wir benötigen spezifische Gesetze, die den höheren Arbeitsaufwand bei geringerer Fläche berücksichtigen. Pro Hektar Fläche ist in den Bergen die Zahl der Arbeitskräfte viel höher als im Flachland. Und dies wird kaum anerkannt.
Renatos Traum war es, immer in der Landwirtschaft zu arbeiten. Aber er hat erst mal Wirtschaftswissenschaften studiert. Danach machte er verschiedene Praktika auf italienischen Höfen. Es verschlug ihn schließlich auf eine Ziegenalb in einem kleinen Seitental des Schweizer Engadins. Auf die Alb Kaff Lodge. Und Laura? Sie war 10 Jahre weg aus dem Bergell. Machte erst die landwirtschaftliche Lehre, wollte dann noch etwas anderes sehen von der Welt. Aber regelmäßig kehrte sie zurück in die Gegend. Zum Ziegenhüten. Inzwischen schicken Laura und Renato ihre eigenen Ziegen auf die Alp Kaff Lodge. Sie liegt auf 1900 Meter. Dort oben arbeiten die beiden Frauen, Max und Enno. Melken, käsen und hüten die Ziegen. Das Melken ist für diesmal vorbei. Max hat gerade die große Herde in Richtung eines Berggipfels geführt. Aus dem Kamin der Hütte steigt Rauch. In der kleinen Käserei steht ein großer Topf mit Wasser auf einem Herd. Durch die offene Klappe ist leuchtende Glut zu sehen. Enno trägt eine lange Plastikschürze und Gummistiefel. Sie spült Milchkannen aus.
Wir haben die Milch schon gekühlt. Jetzt gerade muss ich noch aufräumen und das Melkzeug waschen und den Bichon machen. Bichon ist Frischkäse aus Rohmilch, ist der bei uns.
Die beiden Hirtinnen haben die Alp gepachtet. Sie gehört einer Genossenschaft von 8 Mitgliedern, die ihre Ziegen jeden Sommer herbringen. Laura und Renato sind eine der Parteien. Max und Enno übernehmen in der Genossenschaft die Vermarktung, liefern den Käse im Tal an kleinere Geschäfte und verkaufen ihn an Touristen, die auf dem Wanderweg vorbeikommen. Genossenschaften waren einmal sehr verbreitet in den Alpen. Die Tradition war fast verschwunden. In einigen Gegenden aktivieren sie die Jungen aber wieder. Beziehen die verarbeitenden Betriebe wie Käser oder Fleischer mit ein, bauen Netzwerke auf und vermarkten die Regionalprodukte gemeinsam. In einem großen silbernen Bottich ist die Milch von heute.
Wie viele Liter habt ihr insgesamt am Tag? Gerade so 180 ungefähr, bei 99 Ziegen zu melken. Also nicht ganz 2 Liter pro Ziege am Tag. Und weißt du, welche Ziegen von der Laura sind? Erkennst du die? Ja, klar. Ja, ja, ich kenne alle. Also ich kenne alle mit Namen und zum Teil Verwandtschaftsgrad und so. Ja, ja. Also weil ich bin der 10. Sommer hier und die kommen ja eigentlich jedes Jahr wieder. Wir kennen die alle schon.
Um 8 Uhr am Abend werden Enno und Max die Ziegen wieder vom Berg hinuntertreiben, damit sie während der Nacht sicher im Stall oder eingezäunt stehen.
Gibt es den Wolf hier in der Gegend?
Bis jetzt nicht, also hinter der Grenze, das ist ja nahe, aber wir rechnen damit, also wir sind vorbereitet. Wir haben jetzt Wolfsschutzzäune und zwar letztes Jahr außenrum überall und es gab schon Risse bei Bauern von uns dieses Frühjahr, aber bei uns zum Glück bis jetzt noch nicht.
Mitte Oktober. Reiserhof im Allgäu.
Der letzte Schnitt haben wir vor 14 Tagen gemacht. Jetzt ist es vorbei, jetzt bringen wir noch Gülle raus und der Mist kommt noch raus. Und dann, ja, dann warten wir auf den ersten Schnee.
Diesen Sommer würde ich gleich wieder nehmen. Und wir haben immer wieder zur richtigen Zeitdauer wieder einen Regen gehabt. Also bei uns war das super.
Ein letztes Mal bin ich bei den Bächters. Es gibt keine neue Entwicklung im Streit mit der Gemeinde. Alle warten. Armin und Karin Bächter würden gerne in die zweite Reihe rücken und kürzer treten. Pamela Bächter und ihr Freund wollten eigentlich schon längst loslegen. Die Familie ist mittlerweile zuversichtlich. Es seien grobe Fehler bei den Planungen des Baugebiets gemacht worden. Die landwirtschaftlichen Belange missachtet worden.
Wenn dieses Baugebiet mit der Straße so verwirklicht werden sollte, dann sind wir existenzgefährdet. Und wenn ein Betrieb existenzgefährdet ist, da hat man eigentlich einen Freifahrtschein. Das hat mir schon mal der Anwalt erklärt. Es geht halt nicht. Und das hätte halt unser damaliger Bürgermeister samt Stadtrat auch besser überlegen müssen. Und sie haben natürlich nicht mit der Hartnäckigkeit von uns gerechnet, dass wir bis zum Schluss und bis also weiß Gott wohin gehen, damit man das eigentlich verhindert.
Der Fall liegt vor dem Verwaltungsgericht. Vielleicht fällt dort im nächsten Jahr eine Entscheidung.
Ja, du, da gehen wir mal raus, oder?
Ja, klar.
Ja.
Wir gehen zu dritt über die Wiese auf der anderen Straßenseite. Weiter hinten stehen die Kühe. Karin und Armin Bächter wollen sie von der Weide holen.
Also hier, das ist jetzt schon
das Baugebiet. Die Straße sollte da runterkommen. Und wo das Holz liegt, da oben rüber. Und dann da am Rand entlang hoch bis zu der Kreuzung. Und dann haben sie einen Kreisverkehr da also eingezeichnet. Und er war der Meinung, der Bürgermeister, man kann über den Kreisverkehr dann die Kühe auf die Weide treiben.
Da hätten sich aber die Anwohner beschwert, oder?
Ja, bloß die Anwohner. Das wäre gar nicht gegangen. Das geht ja auch nicht. Aber sowas haben die eigentlich geplant.
Die Kühe stehen verstreut und grasen auf der Weide.
Schau, die Rote überlegt noch. Da ganz unter.
Ganz langsam kommen sie in Bewegung. Eine nach der anderen. Die ersten Kühe haben uns erreicht. Es geht in Richtung Stall. Mitte Oktober. Rezia Biodiversità Alpine. Hof in der Lombardei, Italien. Die Berge auf der anderen Talseite des Veltlins sind nicht zu sehen. Wir haben kaum 100 Meter weit Sicht.
Alles Nebel, heute gibt es nichts anderes. Wir können schon froh sein, dass es nicht viel regnet, weil angegeben hat es viel Regen. Vielleicht noch ein bisschen Glück im Unglück.
Greta kommt noch regelmäßig in den Garten.
Ja, also wenn es schön ist jeden Tag. Ich bin so oder so gerne hier.
Es gibt noch einiges zu tun. Knoblauch stecken und von den Pflanzen Samen für das nächste Jahr abnehmen. Auch ernten kann sie noch. Kohlköpfe und Mangold stehen in Reihen. Und im Tomatenhaus hängen noch Früchte. Aber wir wollen nach einem besonderen Feld schauen. Der Regen wird stärker. Greta nimmt mich mit unter ihren Schirm.
Dann gehen wir zum Buchweizen.
Ja, können wir das machen.
Die 300 Quadratmeter sind eingezäunt, wegen der Rehe, die sonst alle Pflanzen abfressen würden. Kleine rosarote Blüten ragen durch den Zaun.
Da haben wir auch eine Population, eine Bevölkerung mit alten einheimischen Buchweizensamen angefangen. Weil wir sehen, wie mühsam das ist, schon jetzt bei uns mit der Klimaänderung, weil es ist nicht mehr wie vorher.
Wenn es im Sommer zu heiß ist, müssen sie mit dem Aussäen warten, weil sonst die kleinen Pflanzen sofort verbrennen. Aber dann kann es später problematisch werden. Wenn es im Herbst zu stark regnet oder zu früh schneit, wird der Buchweizen auf den Boden gedrückt und kann mit der Maschine nicht mehr geerntet werden. An einem Holzpfosten ist ein Schild angebracht. Unter einer Erläuterung steht, in Kooperation mit Salvatore Ceccarelli, ein ehemaliger Professor für genetische Ressourcen an der Universität Perugia. Ceccarelli forschte über 30 Jahre in Trockengebieten in Syrien, Jordanien, Äthiopien und Eritrea mit dem Ziel, den Menschen vor Ort zu besseren Erträgen zu verhelfen. Mit der Vielfalt der Sorten will er auch die in Italien heimischen Nutzpflanzen an den Klimawandel anpassen.
Also dieses Buchweizen ist una Populazione di grano saraceno autoctono di Teglio. Das heißt, das ist eine Bevölkerung, Population, von einheimischen Buchweizen. Das hat Patrizio von der Teglio-Familien, wo noch Buchweizen alte Sorte haben, einfach von allen Familien mitgenommen und zusammen gemischt. Dann machst du eine Population, eine Bevölkerung. Und das sind jetzt 7, 8 Jahre, wo wir diese Bevölkerung immer wieder einsehen, um eine stärkere Sorte zu entwickeln. Sie tun sich vermischen, also durch die Bienen und durch das. Und mit der Zeit, es werden noch die stärkere Pflanzen überleben und weiterentwickeln. Und stärkere, das heißt für die Zukunft und für die Klimaänderung, die es jetzt gibt.
Diese Sorte, die dann sich daraus entwickelt, aus diesem Feld, die ist dann angepasst.
Genau, genau. Das möchten wir ja auch, dass es eine angepasste Sorte ist, die für die Zukunft dasteht und nicht Anpassungsprobleme dann hat.
Mit anderen Landwirten hat Salvatore Ceccarelli vereinbart, Felder mit verschiedenen Getreidearten anzulegen. Die beiden wollen bald kürzer treten. In 2 Jahren wird auch Patrizio eine Rente bekommen.
Wir werden weitermachen, was uns gefällt. Es wird nicht so sein, dass was wir produzieren einfach zum Verkauf von Mehl oder Produkten sein wird. Mehr zum Samen, zum Weiterverkaufen, dass die alten Sorten denn nicht verloren gehen. Wir halten die Samensorten. Und den Rest müssen denn die Jungen dran denken.
Mitte Oktober, La Capra Campa, Hof in Graubünden, Schweiz. Es ist ein strahlender Herbsttag. Mildes Licht fällt durch die riesigen alten Bäume im Kastanienwald. Die Plantage liegt auf einem Hochplateau. An seinem Rand stürzt ein Wasserfall von einem Berggipfel herunter.
Es ist nicht so einfach da. Dieses Jahr ist ein bisschen schwierig, weil die Kastanien sind mit der Igel runtergefallen und sie gehen nicht gut auf. Man muss sie fast alle stampfen mit den Füßen. Sie sind wirklich fest im Igel verschlossen.
Aber nach einem kräftigen Tritt kann Laura die braune Frucht gut aus der stacheligen Schale entnehmen. Überall zwischen dem Laub liegen die Kastanien und alle sammeln. Renato, ein Freund, Lauras Vater und die drei Kinder. Mehrere Wochen war es im Sommer trocken.
Ich glaube, es hat wirklich Wasser gefehlt, dass die Kastanien sich schön mit Wasser füllen. Und dann sind sie eher klein geblieben und ganz fest im Igel verschlossen. So dass der Igel ist auch schon ganz trocken.
Seit Jahrhunderten werden im Berg El Esskastanien angebaut. Früher waren sie das Brot der armen Leute. Und das Tal ist heute wieder bekannt für seine vielen Bäume an den Hängen der Südseite, dem größten Kastanienwald der Alpen.
Dieses Jahr haben wir eine Menge, sicher weniger Kastanie, aber es ist nicht so schlimm. Also wir hatten eigentlich sonst ein gutes Jahr, sehr viel Gras, also zum Mähen. Die Heustöcke sind voll und die Tiere sind gesund. Also eigentlich ist es sehr gut gegangen, kann ich sagen. Und auf der Alp haben die Ziegen auch eine sehr gute Saison gehabt. Die Hirtinnen waren sehr zufrieden und muss man sich einfach bedanken, anstatt wieder jammern, oder? Wenn es so gut war.
Anstatt wieder jammern, meinst
du? Jammern, genau.
Laura und Renato haben die Plantage gemeinsam mit ihrem Freund und dessen Familie gepachtet. Renato würde sich wünschen, dass sich alle Bauern im Bergell stärker zusammenschließen. Bei der Vermarktung der heimischen Produkte wie Käse oder Fleisch gibt es noch zu viel Konkurrenz.
Es gibt ein sehr positives Beispiel, nämlich den Verband der Kastanienbauern des Bergell, der sich nun schon seit 12 Jahren dafür einsetzt, die Aufwertung des Produkts voranzutreiben. Diese Politik hat es geschafft, dass heute der Kastanienpreis sehr hoch ist. Und dieser wird sowohl von Großhändlern als auch von Privatpersonen anerkannt. Daran kann man deutlich sehen, was diese Anstrengungen bewirkt haben. Denn jetzt erhalten wir einen sehr guten Preis für Kastanien. Und wir haben weiterhin Erfolg, weil viele Kastanienbauern auch wieder mit der Kastanienernte begonnen haben. Die Kastanienwälder werden aufgeforstet. Und das hat auch eine positive Auswirkung auf die Landschaft. Denn tatsächlich dient der Kastanienanbau auch der Landschaftspflege. Er fördert den Tourismus, belebt unsere Kultur, er kultiviert alles, im besten Sinne des Wortes. Das Abschlussfest des jährlichen Kastanienfestivals im Bergell. Vor der Bühne des Trios auf dem kleinen Platz im Bergdorf Castasegna tanzen Einheimische und Touristen. Über 3 Wochen finden Führungen durch die Kastanienwälder, Vorträge und Verkostungen statt. Heute gibt es Stände mit eigenen Produkten wie Honig, selbstgestricktem und natürlich Kastanien. Ein letztes Mal in dieser Saison war Laura noch auf der Ziegenalp.
Für den Kastanienfest waren noch 30 Kilo Mascarpelle vorbestellt und dann konnte ich sie abholen. Und wenn man die Tür von der Käserei aufmacht, das bringt dich wie zurück oder in der Zeit. Also mit den Gedanken und denkst du, es gibt so viele Sachen, die sich immer wieder ändern, aber das Geruch ist das gleiche, oder? Wie vor 15 Jahren. Nein, solche Momente muss man wirklich auch im Herz schließen, weil das tut wirklich gut, ja.
Sie hörten von Braunvieh, Ziegenmist und Bergkartoffeln. Bäuerliches Leben in den Alpen. Feature von Maike Hildebrandt. Beratung Geograf und Alpenforscher Werner Betzing. Es sprachen Maike Hildebrandt, Sebastian Reis und Michael Schütz. Ton und Technik Thomas Rombach. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Krabig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und Radio Bremen 2024.